HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Der Wald erlebt eine bemerkenswerte Renaissance. In mehreren Regionen wie dem Taunus wird seit einiger Zeit das therapeutische Waldbaden angeboten. Kirchliche Männergruppen machen sich auf zur Visionssuche in den Wald, um mit entsprechend ausgebildeten Visionssuchern die Lebensgeister der Natur zu erspüren. Waldphilosophen wie der Förster Peter Wohlleben haben mit ihren Büchern Hochkonjunktur. Doch was ist das Geheimnis des Waldes? Sucht man Schutz vor der Globalisierung oder Ruhe vor der Oberflächlichkeit einer schnelllebigen Digitalisierung? Visionssuche beim Waldbaden. Michael Hollenbach hat für Camino in HR2 Kultur in der Tiefe des Waldes nach Antworten auf diese Fragen gesucht.
Visionssuche im Wald. Eine christliche Männergruppe der evangelischen Kirche hat sich 4 Tage und 4 Nächte in den Wald zurückgezogen. Olaf, Sven, Peter und Pitt haben sich jeweils einen eigenen Platz gesucht, wo sie allein die Zeit unter Bäumen verbracht haben. Gerade sind sie von ihrer kleinen Waldexpedition zurückgekommen.
Das war großartig, erdig zu werden und das zu fühlen und zu riechen. Also wie Wald riecht und wenn man da reingreift, das ist so intensiv, was im Alltag eigentlich nur verschütt geht.
Jeder hatte nur einen Schlafsack und einen Regenschutz dabei, aber kein Zelt.
Dieses schutzlos zu sein, sich dem auch ein Stück weit hinzugeben, habe ich als ganz rituelle Erfahrung wahrgenommen, um auch diese Barriere zwischen mir und auch der Schöpfung aufzulösen.
Ich hatte eine spannende Erfahrung am ersten Abend. Und zwar wollte ich mich gerade hinlegen. Da hörte ich auf einmal so ein Zzt, Zzt, Zzt. Und ich dachte, oh jemine, was ist da jetzt los, da direkt neben mir? Und habe richtig Angst bekommen. Und auf einmal merkte ich, das ist so gleichmäßig. Das kann nicht sein, dass das ein Tier ist. Das war mein eigenes Blut. Und dann konnte ich entspannen.
Für die meisten aus der Männergruppe waren die einsamen Tage im Wald auch ein spirituelles Erlebnis.
Meine Erfahrung jetzt war, dass ich ganz viel Leben und Lebendigkeit wahrgenommen habe. Und in dieser Lebendigkeit habe ich, ja, es fällt mir schwer, das zu sagen, weil mein Gottesbegriff ist ziemlich verkorkst gewesen durch meine Erziehung. Ich habe immer den strafenden Gott vorgehalten bekommen. Und hier habe ich in der Schöpfung die Liebe Gottes gesehen, in allem, was da ist. Und plötzlich merkte ich, ja, die ist auch in mir. Also ich kann mich annehmen und als Teil des Ganzen sehen. Und das ist eine sehr, sehr heilsame Erfahrung gewesen.
Ab 4 Uhr irgendwas, ein Vogel fängt an und dann geht es den ganzen Tag, summt er um einen drumherum. Das ist Wahnsinn, eine intensive Erfahrung für mich. Und am Abend, je später es wurde ruhiger. Es stellte nach und nach jeder Vogel das Zwitschern ein und auf einmal war Ruhe. Und es ist eine besondere Form von Ruhe, also es ist mystisch.
Jörg Urbschat ist evangelischer Theologe und hat die Visionssuche im Harz angeleitet. Er nennt die 4 Tage im Wald eine Schwellenzeit.
Also die Regel ist so, es gelten 3 Dinge, keine menschliche Gemeinschaft, kein festes Dach über dem Kopf und keine Nahrung, sondern nur Trinken. Und im Prinzip wildern wir sie aus. Visionssuche ist eine subjektiv extrem empfundene Erfahrung, die dich immer an eine Grenze bringt. Ja, und genau darum geht das sozusagen, dich dieser Grenze zu stellen und dich darin dann neu zu erleben.
Menschen, die ihr Leben neu ausrichten wollen, suchen in der Einsamkeit des Waldes nach Antworten. Die Visionssuche arbeitet sehr stark mit Symbolen.
Alles, was dir da draußen passiert, ist dann ein Symbol und kann eine Bedeutung haben für dein eigenes Leben. Das ist die heilige Zeit, wo Veränderung passiert.
So wird der Schlafplatz, den man für sich im Wald entdeckt, zu einem möglichen Symbol für den Platz im Leben.
Erstaunlicherweise findet fast jeder eine schöne Ecke. Es gibt überall kleine Lichtungen oder Wasserläufe, ja, schöne Plätze. Manche mit einem weiten Blick über den ganzen Harz, ja. Und dieser Platz redet dann. Nach Osten kann ich richtig weit gucken. Und wir wissen, der Osten zum Beispiel steht immer für einen Anfang. Dann heißt, ich kann weit gucken, von wo das Neue herkommen wird. Ja? Mit so einer Symbolik arbeitet der Platz selber. Wir sagen ja, die Natur ist die Lehrmeisterin. Das ist die Natur, die anfängt zu sprechen. Ja? Und wir fangen ein bisschen an, Übersetzungshilfe zu geben.
Bei der Visionssuche verlasse man manchmal auch eingetretene religiöse Pfade, sagt der Theologe.
Bei meiner eigenen Visionssuche war eine meiner zentralen Erkenntnisse hinterher, irgendetwas hier draußen ist sich meiner bewusst. Und das ist nicht Gott, wie ich es bisher verstanden habe. Da passieren so viele Dinge, dass es manchmal wie Fügung aussieht oder als ob du wirklich, das kann doch so viele Zufälle, kann das gar nicht geben.
4 Tage und 4 Nächte im Wald, das ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Leben in der Natur. So beobachtete Sven eine Bache mit ihren Frischlingen, die direkt an seinem Schlafplatz vorbeizogen.
Da ist auf jeden Fall auch große Angst. Gerade eine Bache mit ihren Jungen, das ist ja nicht ganz ohne. Die kann ja einen sehr starken Trieb entwickeln, sich zu verteidigen. Aber die haben mich angenommen. Die müssen mich gerochen haben. Die Frischlinge, die habe ich gesehen, die haben zumindest gemerkt, dass da irgendwie was ist. Das war für mich auch ein ganz intensiver Moment natürlich.
In der Abenddämmerung stand auf einmal ein Reh mit ihren Kitzen vor ihm.
Wir haben uns einfach auch sehr lange angeschaut gegenseitig. Und es ist dann nicht gleich panisch abgehauen, sondern wollte auch erstmal gucken, was das für ein anderer Waldbewohner da eigentlich ist. Ich hatte schon auch das Gefühl, auch am Ende der Tage, eine große Verbundenheit auch zur Natur zu spüren und ein Stück weit auch Geruch auch angenommen zu haben.
Visionssuche unter Bäumen, Waldbaden. Auf Usedom gibt es den ersten Heil- und Kurwald Europas. Übernachten im Baumhaushotel. Hunderttausende klettern über Baumwipfelpfade. Und nicht zuletzt die millionenfach verkauften Bücher von Peter Wohllehms Geheimnis der Bäume. Der Wald liegt im Trend. Der Wald als Gegenentwurf zu einem eng getakteten Alltag in einer digitalisierten Welt. Der Theologe Karl Funkschmidt ist Mitarbeiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
Und ich glaube, das, was wir momentan haben in unserer technisierten Welt, wo alles kontrollierbar scheint, ist das Bedürfnis groß, den Zauber wieder zu gewinnen.
Und der Naturphilosoph Thomas Kirchhoff ergänzt.
Ich glaube, man kann eine Grundfigur ausmachen, dass der Wald dort für Wildnis steht. Diese Wildnis symbolisiert die Gegenwelt zur Zivilisation, aus der man hinausgehen will. Und die Motive können dann unterschiedliche sein. Die Suche nach Authentizität, nach dem einfachen Leben, heutzutage um zu entschleunigen, um aus Konventionen der Gesellschaft hinauszutreten. Also das ist dann die Wildnis, das Ort der Freiheit. Zwänge, Restriktionen gelten dort nicht. Also das wäre der Topos einer Gegenwelt, die positiv geschätzt wird.
Visionssuche im Wald bedeutet nicht nur intensive Naturerfahrung. Den Männern, die 4 Tage und 4 Nächte in den Tiefen des Harzes verbracht haben, geht es auch um die Auseinandersetzung mit sich selbst.
Der Grund für mich, das zu machen, ist wirklich ein Klärungsprozess. Und den kann man natürlich am besten in der Natur, wo all die anderen zivilisatorischen Ablenkungen nicht da sind. Und das kann der Wald wirklich sehr gut, einen runter zu transformieren auf eine andere Ebene. Und dann kommt die Klarheit, dann kommt die Erleuchtung vielleicht.
Ich hatte großen Respekt davor, was passiert eigentlich mit mir. 4 Tage Fasten und dann auch ganz auf sich geworfen zu sein, also auch mit allem, was einen bewegt, was man vielleicht im Alltag auch weggedrückt hat, dem auch schonungslos ausgesetzt zu sein und nicht sich ablenken zu können. Davor hatte ich großen Respekt.
Ja, man streift viele Dinge ab. Ich habe das im Wald auch so als Häutungsprozess erlebt. Wenn die Schlange wächst und es wird so eng in dieser Haut, dann muss da was passieren. Dann muss die Haut abgestreift werden. Und natürlich ist das, was drunter ist, noch sehr verletzlich. Die Vergleiche, die drängen sich einem praktisch auf.
Der Wald war nicht immer hip. Schon gar nicht bei den frühen Christen. Denn bis zur christlichen Missionierung der germanischen Stämme im frühen Mittelalter dominierten die Naturreligionen, berichtet Thomas Kirchhoff. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg.
Die Natur war beseelt und so war eben auch der Wald beseelt, weil dort die Götter gewohnt haben. Es war der Besitz, der Wohnort und der Herrschaftsraum der Götter. Und insofern war der Wald im Heidentum vor dem Christentum ein göttlicher, heiliger Ort, den man gefürchtet und gleichzeitig bewundert hat. Es hat sich niedergeschlagen in der Bewunderung für Bäume in heiligen Hainen, in denen so etwas wie Gottesdienste abgehalten wurden. Das Interessante ist gegenüber dem Christentum, dass jedes Gebiet, jeder Wald hatte seinen eigenen Gott oder seine eigene Göttin. Das waren immer regionale Gottheiten, weil es eben auch polytheistische Religionen waren und es gab nicht einen Gott für alles.
Nahe der heutigen Stadt Fritzlar soll der Missionar Bonifatius im Jahr 723 eine Eiche gefällt haben, die dem germanischen Gott Dona geweiht war und zu den wichtigsten germanischen Heiligtümern gehörte. Das Umhauen sollte dem Stamm der Katten beweisen, dass ihre Gottheiten machtlos waren gegen den Gott der Christen. Aus dem Holz der Eiche ließ Bonifatius ein dem Petrus geweihtes Bethaus errichten.
Mit der Ausbreitung des Christentums kam es eher zu einer Zurückdrängung der Naturreligionen, weil die christlichen Religionen sich als Offenbarungsreligionen verstehen, als Religionen des Wortes. Und alleinheilig ist in den christlichen Religionen Gott. Und die Natur eben gerade nicht mehr. Und all die Naturverehrung und die Ideen der Beseelung von Natur, die prägend waren für die ethnischen Religionen, die wurden zurückgedrängt.
Der Wald wurde als Hort der Gottheiten entzaubert.
Im Mittelalter war der Wald, denke ich, hauptsächlich ein Ort des moralisch Bösen, den man eher gemieden hat. Weil er jenseits des Bereichs der Kultur lag, also jenseits des Bereiches von Burg und Hof, des Dorfes, wo die kulturelle Ordnung galt, war der Wald der Bereich, in dem diese Ordnung nicht durchgesetzt werden konnte. Und es war der Bereich, der auch jenseits von göttlichen Moralvorstellungen lag. Dass also der Wald war der Inbegriff der bösen Wildnis.
Und der Abgeschiedenheit. So wie sich im Judentum und dem frühen Christentum die Einsiedler in die Wüste begaben, so zogen sich im Mitteleuropa die Eremiten in den Wald zurück. Fernab der Zivilisation wollten sie sich ganz auf Gott einlassen.
Im Mittelalter galt der Wald ja überhaupt nicht als ein Sehnsuchtsort. Im Gegenteil, das hat sich erst entwickelt nach der Aufklärung. Als der Wald domestiziert war, es längst nicht mehr so viele gefährliche wilde Tiere gab, auch das Land pazifiziert war, das heißt, es gab nicht mehr so viele Räuber. Früher war das Durchqueren eines Waldes eine echte gefährliche Geschichte. Zwischen Räubern, Tieren und sich verirren war da alles möglich.
Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt.
Hänsel und Gretel, eigentlich ein brutales Märchen der Brüder Grimm. Die beiden Geschwister geraten tief in den Wald, in die Fänge einer Menschenfresserin. Gretel überlistet und tötet die Hexe und rettet sich und ihren Bruder. Der Wald spielt in knapp der Hälfte der insgesamt rund 200 Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm eine wichtige Rolle. So begegnet Rotkäppchen hier dem bösen Wolf und Schneewittchen flüchtet sich vor ihrer bösen Stiefmutter in seine Tiefen. Als Ort für Märchen ist der Wald eine fast unverzichtbare Projektionsfläche. Ein Raum der Bewährung, des Überlebens, der Reifung.
Der Wald ist oft ein Ort von Verwandlung. Man geht in den Wald hinein und kommt anders aus dem Wald wieder heraus, als man hineingetreten ist. Das ist eigentlich ein typisches Motiv der Waldmärchen, ja.
Sagt der Naturphilosoph Thomas Kirchhoff von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg.
Der Raum des Waldes selbst, in den man eintreten kann, ich denke, das macht auch einen Großteil der Faszination des Waldes aus, was mit anderen Vegetationsformationen eben nicht gelingt. Man kann auf eine Wiese eher gehen, aber man kann nur in einen Wald hineingehen.
Nicht nur für die Gebrüder Grimm hatte der Wald eine besondere Bedeutung. Auch für die deutsche Romantik wurde der Wald zu einem besonderen Topos. Das Image des Waldes wandelt sich schon im Lauf des 18. Jahrhunderts radikal. Der Wald symbolisiert nicht mehr vornehmlich das Unheimliche, das Gefährliche, das Böse. Das liegt einerseits an der Bewirtschaftung des Waldes, er wird für die Holzverarbeitung mehr und mehr domestiziert. Es liegt aber auch an einem neuen Verständnis der Natur. Sie wird als Ausdruck der göttlichen Ordnung interpretiert. Transzendenzerfahrung und Gottesnähe sind im Wald nicht mehr nur Eremiten möglich, sondern für jeden Naturfreund. Berge und Täler, Wälder und Seen werden nun als Selbstoffenbarung Gottes gesehen. Der Theologe Kai Funkschmidt:
Ich glaube eher, dass es damit zusammenhängt, dass in der Aufklärungszeit so eine Entzauberung stattgefunden hat. Plötzlich wurde alles erforscht, also wenn Sie sich anschauen, so um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, hat die Naturwissenschaft ungeheure Fortschritte gemacht. Das ist aber gleichzeitig die Zeit, wo die romantische Poesie als Gegenentwurf erscheint.
Der Wald wird nicht nur christianisiert und aus der einst heidnischen Verbannung geholt. Der Wald, der zugleich für Wildnis steht, wird selbst zum Objekt einer außerreligiösen Sakralisierung.
Abschied von Josef Freiherr von Eichendorff. O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt. Da draußen stets betrogen saust die geschäft'ge Welt, schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt.
Die Sakralisierung des Waldes wurde im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts patriotisch-nationalistisch instrumentalisiert. Vor allem durch die Nationalsozialisten. So erklärte Hermann Göring, unter anderem Reichsforstmeister, Reichsjägermeister und NS-Beauftragter für den Naturschutz:
Wir haben uns jetzt daran gewöhnt, das deutsche Volk als ewig zu sehen. Es gibt kein besseres Bild dafür als den Wald, der ewig bleibt und ewig bleiben wird. Ewiger Wald und ewiges Volk, sie gehören zusammen.
Und der Historiker Johannes Zechner schreibt:
Somit konnte der deutsche Wald zur Projektionsfläche für eine Vielzahl modernitätskritischer, nationalistischer, rassistischer und biologistischer Vorstellungen werden. Als Gegenbild zu Fortschritt und Großstadt, als germanischer Ursprung und deutscher Heimat, als heidnisches Heiligtum und rassischer Kraftquell, sowie als Vorbild sozialer Ordnung und Erzieher zur Gemeinschaft.
Die Waldgemeinschaft als Sinnbild der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Und Hermann Göring missbraucht ausgerechnet das Christentum und den Wald zu antisemitischen Stereotypen.
Wenn wir durch den Wald gehen, sehen wir Gottes herrliche Schöpfung. Erfüllt uns der Wald mit einer ungeheuren Freude an Gottes herrlicher Natur. Das unterscheidet uns von jenem Volke, das sich auserwählt dünkt und das, wenn es durch den Wald schreitet, nur den Festmeter berechnen kann.
Ja, erstmal herzlich willkommen zu unserem Waldbadekurs heute.
Michael Fischer begrüßt Besucher der Landesgartenschau im niedersächsischen Bad Iburg zum Waldbaden.
Der Ausdruck Waldbaden kommt aus dem Japanischen, das nennt sich dort Shinrin-yoku. Und das ist wörtlich übersetzt, Shinrin ist der Wald, Yoku das Baden, also Baden im Wald.
Wenn man sich über das Waldbaden informiert, dann landet man schnell bei Annette Bernius. Die Entspannungspädagogin aus Hofheim hat vor 3 Jahren begonnen, das Waldbaden in Deutschland bekannt zu machen.
Ja, das Waldbaden ist das absichtslose Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Also es hat nichts mit Schwimmen zu tun. Also wir werden jetzt nicht in irgendein Bach springen. Dieses Baden, das kann man sich wirklich so vorstellen, wie wenn wir auch wirklich in Wasser eintauchen. Also ein Bad nimmt man ja immer, um auch wirklich sich zu entspannen. Und wir gehen langsam, wir gehen gemütlich. Und dann gibt es eben noch so kleinere Übungen, Impulse im Grunde genommen.
Für die Frau aus dem Taunus hat das Waldbaden durchaus etwas Spirituelles.
Wir sind ja wirklich so mit den Bäumen sehr auch vereint hier im Wald. Und die Bäume, die geben uns, ja, die schenken uns Kraft. Wenn man sich wirklich darauf einlässt, ja, wir stehen hier vor so einer schönen Buche, da, dem kann ich auch was mitgeben. Ne? Wenn ich jetzt Sorgen habe, er wandelt es um und ich gehe einfach gestärkt aus dem Wald wieder zurück. Ja, ich sag, man kann auch mal einen Baum umarmen. Ja, so ein Baum richtet mich im wahrsten Sinne des Wortes auch auf, wenn ich ihn umarme.
Dann würde ich euch bitten, macht mal so einen kleinen Kreis hier vorne.
Michael Fischer hat das Waldbaden bei Annette Bernius gelernt. Nun steht er mit seiner Gruppe unter lauter Buchen.
Wir heben die Arme ganz langsam in die Höhe und nehmen dabei die Energie des Universums durch unsere Handflächen auf. Wenn wir oben angekommen sind, atmen wir aus und drücken die Energie durch den Kopf in unseren Körper hinein.
Das Waldbaden ist auch eine Mischung aus fernöstlicher Spiritualität und deutscher Esoterik.
Energie wird in den Körper gelassen, ausatmen.
Waldbadeführer Michael Fischer will seinen Gästen den Wald mit allen Sinnen näher bringen. Von kleinen Buchenstämmen hat er einige Blätter gepflückt.
Also die frischen schmecken am besten. Probiert es mal ruhig aus. Am besten die Jungen, also die noch so ganz frisch rauskommen. Die Älteren sind ein bisschen hart, aber die schmecken wie so eine Mischung aus Sauerampfer und Salatblättern.
Nach dem Schmecken folgt das Hören.
Wir gehen also mal an einen Baum, sagen Hallo zu ihm und bitten um Erlaubnis, ob wir mal in sein Inneres reinhören dürfen. Und versucht mal also nur zu hören und dann irgendwann merkt ihr, wie das Geräusch des Wassers immer stärker wird und man spürt, wie das Wasser richtig fließt im Innern des Baumes.
Die meisten haben, auch wenn sie ihr Ohr ganz fest an den Stamm gepresst haben, nichts gehört. Bis auf eine Frau.
Ja, also gefühlt gluckerte es ein bisschen. Ja.
Da hast du das gehört, ne?
Ja.
Ah, ja, wunderbar.
Beim Waldbaden schwingt auch immer ein bisschen Wohlleben mit. Der Förster Peter Wohlleben, den der Spiegel als Waldpfarrer titulierte, hat mit mehr als 1 Million Exemplaren über das geheime Leben der Bäume unseren Blick auf die Wälder geprägt. Das kann man auch bei Michael Fischer heraushören.
Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass in 1 Kubikzentimeter Erde unter den Baumwurzeln, 1 Kubikzentimeter, ist nicht viel, ne, so ein kleines Stückchen, dass da 2 Kilometer Pilzgeflecht drin verborgen sind, in 1 Kubikzentimeter Erde. Und durch dieses Pilzgeflecht, das ist ähnlich wie bei unserem Gehirn, die Synapsen, nicht? Dadurch kommunizieren die Bäume durch dieses Pilzgeflecht miteinander. Das ist bei den Bäumen wie in der menschlichen Gesellschaft. Also jeder Baum steht nicht für sich alleine, ist kein Individuum, sondern alles hängt zusammen und Bäume kommunizieren untereinander mit ihren Nachbarn, helfen sich gegenseitig, schicken sich gegenseitig Nährstoffe zu und so weiter.
Kai Funkschmidt ist bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen zuständig für Esoterik. Er kann den Büchern von Peter Wohlleben durchaus etwas abgewinnen.
Was aber auffällig ist, die ganze Beschreibung ist unheimlich vermenschlicht. Also Bäume haben Freundschaften, Bäume haben Liebesbeziehungen. Das ist mir dann doch wiederum ein Beispiel für die Sehnsucht nach Verzauberung. Das Problem ist nur, das reale Leben in der Natur ist überhaupt nicht friedlich, sondern da tobt auf jedem Quadratzentimeter im Erdboden ein Kampf ums Überleben. Letztlich also projizieren sie ihre eigenen Sehnsüchte in ein Wort und in eine Sache, die das nicht hergibt, die sie aber aufgrund dessen gar nicht mehr begreifen und sich im Grunde von der Wirklichkeit entfernen. Das heißt, es ist alles immer so ein bisschen eine Kuschelromantik, die die Wirklichkeit verfehlt und die ihnen letztlich nicht hilft, die Wirklichkeit zu bewältigen, wenn sie nämlich merken, irgendwann holt die Realität sie ein. Und die ist eben ein bisschen anders als ein Kuschelwald.
Ulrich Holbein kennt die Wirklichkeit des Waldes. Der 65-jährige Schriftsteller lebt seit 30 Jahren wie ein Eremit in sehr bescheidenen Verhältnissen im nordhessischen Knüllwald. Direkt vor seinem Haus führt ein kleiner Wildbach vorbei. Ulrich Holbein hat sich aus Steinen eine Sitzbank am Bach eingerichtet.
Hier kommt auch mal ein Biber vorbei in dem Bach oder ein Schwarzstorch, wovon es, glaube ich, in der ganzen Bundesrepublik nur 6 Pärchen gibt. Den sieht man hier manchmal. Ne? Es gibt hier Waschbären, die klettern hier im Efeu hoch. 7-Schläfer. Mäuse, Blindschleichen.
Holbein schreibt von Waldelfen und Waldgeistern, die man nicht vergraulen sollte. Und er spürt eine kosmische Energie, wenn er nachts bei Vollmond auf einer Lichtung steht. Der Philosoph kann nachvollziehen, dass Menschen sich nach der Stille des Waldes sehnen.
Eine Sehnsucht nach dem, was man gar nicht hat. Und so, als wäre das die bessere Welt und so eine Art Sehnsuchtspflege.
Doch ein Wunsch, der bei den meisten durchaus gewollt, eine unerfüllte Sehnsucht bleibt.
Wer will hier schon wohnen? Also alle finden es hier romantisch, aber wenn sie dann hören, ach, keine Zentralheizung und kein Parkplatz und kein warmes Wasser und so, dadurch ist das Haus objektiv auch nichts Besonderes wert. Ne?
Die Leute kaufen sich lieber Bücher über Bäume, statt sich selbst in den Wald aufzumachen. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Ulrich Holbein.
Ich habe hier im Wald noch nie jemanden getroffen. Ich kann hier nach Bad Hersfeld laufen, 24 Kilometer durch den Wald und sehe kein Auto, kein Dorf, keinen Menschen.
Seit den 70er Jahren hat sich in Deutschland eine kleine neopagane Bewegung gebildet. Gruppen, die versuchen, heidnische Rituale zu leben. Als Paganin bezeichnet sich auch Caroline Neuhaus. Sie geht einen Waldweg entlang, pflückt einige Blumen, die sie später ihrer keltischen Gottheit opfern will. Dann biegt sie in den Wald ein.
Es ist schon ein Unterschied, wenn man hier vom Feldweg hier reinkommt, das merkt man einfach. Es ist ein energiegeladener Ort, ein Ort, an dem man sich sehr schön erden kann.
Wie einst bei den germanischen Stämmen geht auch Caroline Neuhaus davon aus, dass jeder Wald seine eigenen Gottheiten hat.
Speziell manche Plätze mögen es nicht, wenn man sie besucht. Und wenn man da so ein bisschen feinfühliger ist, kriegt man das dann auch durchaus mit. Das hier ist so ein Ort, der ist schon ziemlich freundlich.
Der Wald, die Bäume sind für sie ein Vorbild für den Menschen.
Sie sind stark verwurzelt mit der Erde. Sie ziehen alle ihre Energie heraus. Man kann das Ganze weiterführen, indem man sich vorstellt, dass aus dem Kopf quasi die Äste wachsen und man auch die kosmische Energie noch in sich aufnimmt.
Die Natur sei für sie eine Kraftquelle.
Man kann sich hier einfach wunderschön an den Baum lehnen und schauen, was passiert. Also hier kann man wirklich zwischen den Wurzeln sitzen und sich wunderbar erden und seine inneren Batterien richtig schön auffüllen.
Kai Funkschmidt beobachtet die heidnischen Gruppen bereits seit einigen Jahren. Er ist irritiert, dass sich die Neuheiten zwar irgendwie auf die germanischen Gottheiten beziehen, ohne dass man viel über deren Religion weiß. Deshalb müssen sich die Neuheiden eigentlich eine eigene Religion zusammenbasteln.
Wie es funktioniert, dass man also aus einer invented tradition, sagen Religionswissenschaftler, also einer erfundenen Tradition, von der man selber weiß, dass sie kreiert, geschaffen worden ist von einem selber, nicht überliefert, keine echte überlieferte Tradition, wie das lebenstragend und bestimmt werden kann, wie man sich also sozusagen selber austrickst und das dann glaubt, das weiß ich nicht genau.
Der Wald liegt im Trend. Nicht nur bei Neuheiden und ihren naturreligiösen Vorstellungen, auch die Kirchen bieten spirituelle Auszeiten im Wald an. Waldbaden kommt in Mode. Es gibt sogar schon Waldtherapeuten. Der Wald wird in Büchern überhöht als Sinnbild menschlicher Gemeinschaft. Das ist die eine Seite. Doch anders als in den 50er und 60er Jahren geht heute nur noch eine Minderheit der Deutschen manchmal oder regelmäßig im Wald spazieren. Waldeinsamkeit, ein Wort der deutschen Kulturgeschichte. Die Waldeinsamkeit kann man heute, trotz des Hypes, überall finden. Der Wald scheint eher eine Projektionsfläche der Sehnsüchte nach einer anderen stillen Welt zu sein, als ein reales Paradies.
Visionssuche beim Waldbaden. Die religiöse Wiederentdeckung des Waldes. Sie hörten einen Beitrag von Michael Hollenbach. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religion.hr.de.